NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ich habe halt das Ganze gesehen und wusste, wenn wir jetzt alles aufgeben, um den Kleinen zu retten, dass der ein Leben lang ein Schicksal hat, das ihn pflegebedürftig macht, dann können wir nicht mehr unser Leben so gestalten, auch nicht für die anderen Kinder, wie wir uns das mal vorgenommen haben.
Das sagt Malte Kramer. Er ist der Vater von William und William ist an einem Hirntumor erkrankt. Die Ärzte empfehlen eine Bestrahlung mit erheblichen Nebenwirkungen. Die Eltern lehnen das aber erstmal ab. Glaube und Medizin, darüber sprechen wir in dieser Folge von Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon sind Florian Breitmeier
und Heike Schieder.
In unserem ersten Teil des Podcasts Glaube und Medizin, da haben wir ja schon über extrem schwierige Situationen für Eltern und ihre Kinder gesprochen, wenn medizinisch keine Heilung möglich ist, es aber um Leben und Tod geht und der Glaube einen großen Einfluss haben kann auf die Dauer oder die Art der Behandlung. Ausgangspunkt war, dass Eltern für ihre minderjährigen Kinder entscheiden müssen, wie die Kinder therapiert werden sollen, wenn es eben um Leben und Tod geht. Und dass da auch Konfliktpotenzial entstehen kann, wenn eben religiöse Überzeugungen auf die Ansichten der Ärzte treffen. Heike, du hast für diese zweite Folge eine weitere Geschichte recherchiert.
Ja, der Fall stammt aus der Arbeit von Dr. Annika Bronsemer. Wir haben sie ja schon im ersten Teil unserer Podcast-Folge kennengelernt, zu hören in der ARD-Audiothek. Die Oberärztin am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf arbeitet in der Kinderhämatologie und Onkologie. Das heißt, sie behandelt also Krebs bei Kindern. Und darüber hinaus ist sie Brückenärztin. Sie versorgt Kinder zu Hause palliativ und die Kinder werden in absehbarer Zeit sterben. Sie hat häufig Fälle in ihrer Arbeit, die sie selbst an die Grenzen bringen. Und in der vergangenen Folge hatten wir über eine Familie gesprochen, in der die Eltern mehr Therapie für ihren sterbenskranken Sohn einfordern, als die Ärztin es empfiehlt. In dem Fall heute ist es genau andersrum. Da waren die Eltern nicht bereit, der Therapieempfehlung der Ärztin zu folgen.
Welche Diagnose hatte denn das Kind der Familie Kramer?
William heißt der erkrankte Sohn und er war 3 Jahre alt, als bei ihm ein faustgroßer Hirntumor festgestellt worden ist. Die Eltern sind mit ihm in die Notaufnahme gefahren, weil er sich immer wieder ohne ersichtlichen Grund übergeben hat. Und der Tumor wurde im UKE in einer Not-OP erstmal vollständig entfernt. Und Heike Kramer erinnert sich noch an diesen Tag. Das war 2022, 2 Tage vor Weihnachten und damals mitten in der Corona-Zeit.
Ja, die Operation, das war ganz klar für uns, dass wir das machen. Das wurde gar nicht in Frage gestellt, weil es einfach das eine lebensbedrohliche Situation war. Wenn wir 2 Tage später in die Klinik gegangen wären, dann hätte William das vielleicht zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr geschafft. Und als wir gehört haben von der operierenden Ärztin, es ist alles entfernt worden, da haben wir gedacht, das ist doch super. Mhm. Dann war es das ja jetzt. Ich habe sofort gedacht, guck mal, jetzt sind wir nochmal mit dem Schrecken davongekommen, das wird alles gut.
Doch damit war bei William keineswegs alles in Ordnung.
Nein, trotz der vollständigen Entfernung des Tumors verbleiben eben noch Krebszellen im Körper und die müssen dann mit einer umfangreichen Therapie behandelt werden. Die Ärzte haben also zur üblichen Therapie, Chemo und Bestrahlung, bei William geraten und da liegt die ungefähre Überlebenswahrscheinlichkeit bei 30-40%. Das ist aber eine Therapie, die auch große Risiken in sich birgt, wie die Ärztin Annika Bronsemer erklärt.
Mit, weil er noch so jung war, absehbaren großen Nebenwirkungen, richtig. Also die Leber könnte geschädigt werden, die Niere kann geschädigt werden, manche Medikamente lassen das Herz schädigen. Und bei der Bestrahlung haben wir klare kognitive Defizite. Also wir wissen, dass wenn wir ein Hirn bestrahlen für ein bestimmtes Alter, dass wir dann den IQ reduzieren. Das wissen wir.
Das sind ja sehr schwerwiegende Nebenwirkungen, die die Medizinerin da aufzeigt. Sie hat aber auch deutlich gemacht, dass es zumindest eine kleine Chance auf das Überleben gibt für William. Was haben denn die Eltern getan?
Ja, sie haben erstmal abgelehnt. Also sie haben Angst, dass William zu starke Schäden davonträgt und dass sie das als Familie einfach nicht schaffen können. Weil neben den Organschädigungen gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass er einige Jahre nach der Behandlung Leukämie bekommt. Und Malte Kramer, der Vater, hat im Gespräch ein Bild benutzt, und zwar das Bild eines untergehenden Schiffs. Er hat einen Sohn aus erster Ehe und zusammen haben sie noch einen weiteren Sohn. Und sie konnten sich ein Kind, das möglicherweise ein Leben lang auf sie angewiesen sein würde, einfach nicht vorstellen. Malte Kramer hat Einblicke in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und die Vorstellung, dass sein Sohn William dort aufwachsen könnte, hat ihm einfach das Herz gebrochen. Und bei Heike Kramer, der Mutter, war es eher so ein inneres Gefühl, dass das nicht Williams Weg sein könnte. Er war als Frühchen ins Leben gestartet, war ein Schreibaby und er hatte bereits mit seinen 3 Jahren schon viele Krankenhausaufenthalte hinter sich. Und Heike Kramer ist davon überzeugt, dass sowas wie ein großes Ganzes dahinter steht, also dass William einen eigenen Weg vorgezeichnet bekommen hat, wie sie sagt. Und sie sagt auch, bei ihrem anderen Sohn würde sie ganz sicher ganz anders handeln. Und die Frage gestellt, warum jetzt ausgerechnet William, warum ihre Familie, die haben sie sich nie. Malte Kramer hat gesagt zu mir, der liebe Gott sucht sich immer schon ganz genau aus, wer das überhaupt tragen kann. Und er hat diesen Gedanken immer akzeptiert. Und zum Hintergrund, also beide Eltern sind protestantisch getauft und geprägt und das Bild des Himmels und eines Engels sind ihnen wichtig, auch wenn sie die Institution Kirche nicht unterstützen und beide inzwischen aus der Kirche ausgetreten sind.
Weil ich glaube, durch die, ja, wie ich groß geworden bin und erzogen worden bin, ist es doch einfach auch sehr prägt und so dieses Grundgöttliche dann doch in mir drin ist. Jeder Mensch hat seine Zeit auf Erden. Und das hat mir total geholfen und darauf habe ich auch vertraut. Und ich glaube, man hat ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann und vielleicht, sagen wir jetzt mal, Lebenszeit verlängern kann oder wie auch immer. Aber grundsätzlich ist ganz viel auch gegeben. Und das hat mir in der Situation geholfen, ohne dass ich das Gefühl hatte, William ist ausgeliefert oder wir sind ausgeliefert, sondern mir hat es eine Ruhe gegeben und auch ein Vertrauen, dass bestimmte Dinge sind einfach in gewisser Weise vorgegeben.
Heike und Malte Kramer sind also mit einer gewissen inneren Stabilität dem ärztlichen Rat begegnet und wollten sich dennoch nicht auf eine ärztliche Therapieempfehlung einlassen.
Genau. Also für sie war es nicht vorstellbar, dass es nur diesen einen und also für sie sehr brutalen Weg geben sollte. Und sie haben immer wieder nach Alternativen und alternativen Behandlungsmethoden gefragt, aber die gab es nicht.
Das heißt, wenn sie mit der Diagnose in ein anderes Krankenhaus gegangen wären, hätten sie die gleiche Therapieempfehlung bekommen?
Also die Ärztin Annika Bronsemer sagt ja.
Also wenn Sie eine Krebserkrankung haben, dann wird die eingeteilt und dann gibt es dafür eine Therapieoption. Gibt nicht mehrere, es gibt die eine. Das ist ein bisschen anders als bei Erwachsenen. Bei Kindern gibt es immer nur ein Therapieangebot pro Krebserkrankung, um das jetzt mal ganz einfach runterzubrechen.
Wieso gibt es denn da einen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen?
Das hängt damit zusammen, dass Krebserkrankungen bei Kindern zum Glück sehr, sehr selten sind. Das heißt, es gibt gar nicht genug Fallzahlen, um individuelle Therapien anzubieten, die wissenschaftlich fundiert sind. Es sind also vorgefertigte Blöcke und wenn Krebs bei Kindern auftritt, dann gibt es eine Art der Behandlung, sagt Annika Bronsemer. Die Ärzte nennen das dann Protokoll, also es ist quasi sowas wie ein Schema F. Die einzige Ausnahme ist die Leukämie. Das heißt, wird William nicht bestrahlt, bedeutet das seinen Tod. Die Ärzte sehen eine Möglichkeit, sein Leben zu retten, aber wie sein Leben danach für ihn und für seine Familie aussieht, das kann natürlich niemand vorhersagen. Die Familie Kramer hatte also die Wahl zwischen 2 schlimmen Prognosen und sie haben keinen Ausweg erstmal gefunden.
In einer solchen Lage fällt es den Eltern sicher extrem schwer, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Wie handeln denn Ärzte in einer solchen Situation?
Also die Ärzte arbeiten in Teams. Das heißt, alle Ärzte sind mit dem Fall vertraut und sprechen immer wieder mit den Eltern. Und ihr Anliegen ist es, die ärztliche Überzeugung zu vermitteln und zu vertreten. Für die Eltern ist natürlich das wahrscheinlich eine der schwierigsten Entscheidungen ihres Lebens. Aber auch die Ärzte ringen mit dieser Situation, wie es mir Annika Bronsemer schildert.
Der Mensch in mir sagt, ich weiß ja gar nicht, ich kann ja gar nicht wissen, wie das Leben für ihn dann wird. Und ich kann nicht wissen, ob er mit dem glücklich ist oder nicht. Ich kann nicht für ihn bestimmen, ob das ein Leben ist, was ihn glücklich macht. Und die Ärztin in mir sagt, ich habe ein todkrankes Kind und ich habe eine heilende Therapie. Und die will ich ihm nicht vorenthalten, weil ich sie für machbar halte und für durchführbar und für nicht so einschneidend, dass er sich davon nicht erholen könnte oder ein schönes Leben haben würde oder überhaupt ein Leben. Jetzt mag das vielleicht den Eindruck machen, als ob wir auf die Eltern einreden und so eine Art Druck ausüben. Aber in so einem Fall, wo wir ja einen kurativen Ansatz haben, ist es uns sehr, sehr wichtig, für das Kind einzustehen. Also wir sind ja die Ärzte der Kinder und ich will jetzt nicht das Wort Kinderschutz bemühen, aber so ein bisschen ist das ja schon so. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass die Eltern wirklich, wirklich alles verstanden haben und wirklich klar sind, wenn sie diese Entscheidung treffen, etwas nicht zu wollen, was das Überleben eines todkranken Kindes sichert. Und da ist es unsere Pflicht, eben da genau hinzugucken.
Die Frage ist also, wer hat das Wohl des Kindes besser im Blick? Die Eltern oder die Ärzte? Und Annika Bronsemer hat in ihrer Arbeit festgestellt, dass christlich geprägte Menschen sich eher dafür entscheiden, Therapie bei einem Kind zu reduzieren, weil sie glauben, es wird übertherapiert. Und diese Eltern seien tendenziell auch stärker bereit, Therapie wegzulassen. Also Lebensqualität statt Quantität.
Welchen Weg haben denn die Ärzte und die Eltern dann gemeinsam gefunden?
Also im Fall von William wurde dann die nächste Stufe eskaliert, wie sich Malte Kramer noch gut erinnert.
Ich habe also wirklich mal die Finger so in die Wunde gelegt. Was machen Sie eigentlich, wenn ich jetzt Nein sage? Dann gab es ganz klar hart, ja, das kann ich Ihnen sagen. Dann werden wir für Sie die Stimme übernehmen und uns dafür einsetzen, dass das Kind dann eine gewisse Chance kriegt.
Und was heißt das?
Das heißt Sorgerechtsentzug für die Eltern tatsächlich. Und an diesem Punkt haben sich Heike und Malte Kramer an den Menschenrechtsanwalt Professor Oliver Tollmein gewandt. Der ist seit über 20 Jahren Fachanwalt für Medizinrecht und der lehrt das auch an der Georg-August-Universität in Göttingen. Und Tollmein erklärt, dass man nicht gezwungen ist, Behandlungen machen zu lassen. Zwangsbehandlungen sind erstmal unzulässig. Die Eltern könnten das Krankenhaus wechseln, sich eine Zweitmeinung einholen. Und für eine Therapie müssen Eltern eine Einwilligung erteilen. Aber die Eltern haben neben dem Sorgerecht auch eine Sorgepflicht. Und das heißt, sie dürfen dem Kindeswohl nicht schaden.
Was aber in so einer Konstellation dem Kindeswohl schadet oder nicht, ist ja eine sehr komplexe und sehr schwierige Frage, die in der Regel Ärzte und Ärztinnen gar nicht am besten beantworten können. Die können sagen, eine Behandlung ist aussichtsreich oder sie ist notwendig oder erforderlich. Ne? Aber sie können nicht sagen, was gut für jemanden ist. Wer hat eigentlich die Möglichkeit, sowas zu bestimmen? Und da sind Ärzte jedenfalls noch relativ weit weg von diesem Kind. Eltern sind üblicherweise relativ nah dran. Und ich habe eigentlich selten Eltern erlebt, die einfach über die Interessen des Kindes hinweggerollt sind. Und dann würde ich sagen, sind die Eltern als diejenigen, die sich um dieses Kind kümmern, die dieses Kind in einer ganz anderen Weise kennen und auch lieben, diejenigen, die wahrscheinlich sich eher durchsetzen und auch eher durchsetzen sollten.
Heike, wie würde denn so ein Entzug des Sorgerechts ablaufen?
Also wenn die Eltern Gründe benennen, warum sie eine Behandlung ablehnen, dann kann die Klinik sich an ein Familiengericht wenden mit dem Antrag, dass den Eltern entweder das Sorgerecht entzogen wird oder dass die Behandlungsentscheidung vom Familiengericht übernommen wird. Also die Ärzte dürfen auf keinen Fall einfach behandeln. Und gegen die Entscheidung des Familiengerichts können sowohl die Klinik als auch die Eltern jeweils Beschwerde einlegen oder in Berufung gehen, je nachdem, was es dann für ein Verfahren ist. Und dann wird das Oberlandesgericht darüber entscheiden und danach könnte man im schlimmsten Fall zum Bundesverfassungsgericht gehen. Oliver Tollmein arbeitet seit 20 Jahren als Anwalt und hat ein halbes Dutzend solcher Fälle vertreten. Es ist also zum Glück sehr, sehr selten, dass Eltern oder Ärzte deswegen vor Gericht gehen.
Aber das ist vermutlich der allerletzte Weg, der dann gegangen wird.
Auf alle Fälle. Wenn so ein Fall erstmal vor Gericht landet, dann ist die Kommunikation in der wichtigen Phase der Aufklärung und des Erklärens gescheitert. Dann ist es ein Scheitern der medizinischen Behandlung schon ganz am Anfang. Und den Ärzten ist ja auch vollkommen klar, dass eine Therapie, die gegen den Willen der Eltern, also gerichtlich durchgesetzt wird, schwierig wird. Denn der Erfolg einer Therapie hängt ja maßgeblich davon ab, dass alle mitziehen. Also das Kind natürlich, aber auch die Eltern. Und der Zwiespalt, in den das Kind zusätzlich gebracht wird. Also das streben die Ärzte auch nicht an. Abgesehen davon versuchen die Ärzte ja immer auch zu verstehen, aus welcher Motivation heraus die Eltern so handeln. Also wenn sie jetzt nicht irgendeiner Sekte angehören, sondern eine eigene Geschichte haben, aus der erklärbar ist, warum sie sich so verhalten, wie sie es tun, dann werden sich die Ärzte in den meisten Fällen auch auf die Entscheidung der Eltern einlassen. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass die Eltern in einer absoluten Ausnahmesituation sind und meistens sind die Ärzte in dieser Diskussion dann diejenigen mit einem kühleren Kopf. Und die Ärzte sehen aufgrund ihrer Erfahrung auch oft, dass eine Entscheidung möglicherweise später von den Eltern bereut werden könnte.
Kam es denn jetzt bei der Familie Kramer zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung?
Nein, aber es gab trotzdem einen weiteren Höhepunkt. Annika Bronsemer, die im Behandlungsteam irgendwann die Gespräche mit den Kramers übernommen hat, wurde dann plötzlich sehr persönlich. Und Heike Kramer hat das Gespräch nie vergessen.
Da meinte, hat sie dich angesprochen und dann meinte sie, sind Sie eigentlich verheiratet? Warum denn nicht? Hat er sie noch nicht gefragt oder so? Und dann hat sie das Bild geformt, wie wäre das denn, wenn William in einem Jahr die Ringe zum Traualtar tragen würde? Ich kann für mich nur sagen, dass ich in dem Moment implodiert bin, weil da ja auch mit Emotionen gespielt wird und so weiter. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass die Sorge, die wir haben oder die wir mitbringen, dass die letztendlich gar nicht von Belang sind, dass die nicht gehört wurden. Und das hat mich einfach so erregt. Aber dich hat's dann auch, du hast dich dann wahrscheinlich zuerst zusammengerissen für mich und am nächsten Morgen drehte das dann. Und dann haben wir aber beide auch sofort erkannt oder uns hinterfragt, warum erregt uns das so? Genau. Warum schafft es ein Mensch, uns so dermaßen zu erregen? Was ist denn mit uns eigentlich los und was bewegt uns?
Das ist ja jetzt eine sehr ungewöhnliche Situation. Wie ging das denn weiter nach diesem Gespräch mit der Ärztin?
Ja, die Kramers haben ein paar Tage nach diesem Gespräch sich entschieden, die kleine Chance, die die Bestrahlung William eröffnet hat, tatsächlich zu nutzen. Und die Ansprache der Ärztin auf der sehr persönlichen Ebene hat dazu geführt, dass sie mit Menschen in ihrem Umfeld gesprochen haben und ganz besonders auch mit einem sehr engen Freund, der selbst an Krebs erkrankt ist. Und der hat ihnen gesagt, ihr seid verpflichtet, diese Chance zu nutzen. Die Therapie ging dann über einige Monate und wurde in einem Spezialzentrum in Essen durchgeführt. Die ganze Familie ist in dieser Zeit dorthin gezogen und wie die Eltern heute sagen, keine angezogene Handbremse. Also sie standen voll und ganz hinter der Therapie und haben es auch als großes Glück empfunden, dass sich die Kehrtwende bei ihnen beiden gleichzeitig eingestellt hat. Und auch die Ärztin Annika Bronsemer erinnert sich noch gut an den Tag, an dem die Kramers dieser Therapie zugestimmt haben.
Ich glaube auch, dass die Eltern das als sehr persönlich empfunden haben. Ich denke aber, und das war das Wichtigste, dass ich es geschafft habe, dass sie anders darüber nachdenken. Also erstmal hoffe ich, dass sie gespürt haben, dass ich sie akzeptiere und ihren Wunsch akzeptiere und nicht in Frage stellen, dass sie ihr Kind nicht lieben würden. Ich glaube, das ist die Grundbasis, dass man sich öffnet. Und dann hoffe ich, dass ich in die Menschen etwas, einen Gedanken einbringen kann, der dann vielleicht einfach ein komplett anderer ist, als sie hatten, aber dadurch einen Perspektivwechsel vielleicht bringt.
Die Familie Kramer ist ja für die Therapie von Hamburg nach Essen gezogen. Und wie ging es dann weiter?
Genau. Dort wurde der Tumor von William mit einer Protonentherapie behandelt, also genau das, was die Ärzte vorgeschlagen haben. Mit den ganzen erwarteten Nebenwirkungen. Wenn die Kramers jetzt an die Zeit zurückdenken, dann sind das eigentlich überwiegend positive Erinnerungen. Sie nennen das sogar einen sehr langen Urlaub. Und während der Therapie haben sie sich auch medizinisch sehr sicher gefühlt. Heike Kramers Gedanke war viel eher, was kommt, wenn die Therapie zu Ende ist? Was kommt, wenn der Krebs kein Gift mehr bekommt? Und sie hatten die Hälfte der Bestrahlung hinter sich, als bei einer Untersuchung von William, sehr überraschend für alle, sichtbar wurde, der Krebs ist zurück. Er hat auch noch gestreut. Und die Therapie dort wurde also abgebrochen und sofort beendet. Das war 9 Monate nach der ersten Diagnose. Die Familie ist zurückgekehrt nach Hamburg. Und von da an hat Annika Bronsemer William nun mit ihrem Palliativteam zu Hause betreut. Und es war klar, dass William jetzt sterben wird.
Das heißt, die Eltern haben sich nach einer großen Überzeugungsarbeit für diese Therapie entschieden und am Ende hat die dann aber nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt.
Genau. William hat die Therapie also nicht geholfen. Am 28. November 2023 ist er an den Folgen seines Hirntumors gestorben. Heike und Malte Kramer sind aber im Nachhinein froh, dass sie sich doch für die Therapie entschieden haben. Und das denkwürdige Gespräch mit der Ärztin war für beide sehr nachhaltig. Die Ärztin hatte ja das Bild bei ihnen eingepflanzt, dass William die Ringe bei einer Hochzeit der beiden zum Altar tragen würde. Und sie haben tatsächlich geheiratet, sich Ringe angesteckt.
Ich glaube, dass diese Familie jetzt besser mit dem Versterben von William leben kann, weil sie wissen, dass sie die Therapie probiert haben oder versucht haben, dass sie ihm eine Chance, wenn man so sagen will, gegeben haben. Da bin ich von überzeugt, dass das ihnen ermöglicht. Und ich glaube, dass sie dadurch, so schwer der Verlust ist und so sehr sie trauern werden und so sehr sie ihn vermissen, dass es ihnen hilft, es gewagt zu haben. Davon bin ich überzeugt.
Manchmal überkommen Heike Kramer dann aber doch noch ein paar Zweifel. Und ein letzter irrationaler Gedanke sitzt dann auch in ihrem Kopf.
Das ist, vielleicht ist das auch so ein Mutterthema, das sage ich ja auch manchmal zu dir, dass ich unterm Strich weiß, ich habe alles getan, wir hätten es nicht besser machen können. Aber ich hinterfrage mich dann, ist etwas in mir, was nicht 100% pro Therapie war und wo ich etwas in mir hatte, was Widerstand geleistet hat und wusste, dass das sowieso unterm Strich gar nicht funktionieren kann. Ja, das ist im Prinzip ist es Schuld, ja. Ich habe immer den Eindruck, dass du das nicht so hast. Das ist aber auch gar kein Vorwurf oder so, weil ich glaube, das ist ein Mutterthema.
Ja, während des Kampfes haben wir alles gegeben. Aber als ich gemerkt habe, dass es absehbar war irgendwann, der Kampf ist aussichtslos, da habe ich mir nicht diese Schuldfrage gestellt. Da habe ich mir eher gesagt, nee, wir haben alles gegeben. Dann ist das so. Das ist bei mir so. Ich habe da nicht eine Sekunde lang ein Schuldgefühl.
Heike, mit welcher Erkenntnis gehst du aus dieser Recherche?
Also die Ärzte haben abgewogen. Zum einen ihre professionelle Pflicht, das Leben des Kindes zu retten und zum anderen der Respekt vor der elterlichen Sicht auf den Lebensweg ihres Kindes. Und es war nicht das ärztliche Ziel, den Eltern etwas aufzuzwingen, sondern für das Kind einzustehen und sicherzustellen, dass die Entscheidungen ganz bewusst und informiert getroffen werden. Und gleichzeitig haben die Ärzte aber auch ihre medizinische Sicht klar vertreten, weil sie in dem Moment den kühleren Kopf behalten haben, was ja verständlich ist. Und dass es durchaus für Ärzte auch erlaubt ist, mal die eigene Position deutlich zu machen, sehr emotional, das hat mir das Gespräch zwischen der Ärztin und den Eltern gezeigt. Also es funktioniert sicher nicht bei jedem und dafür gibt es bei den Ärzten auch keine Regeln. Aber es hat bei den Kramers ja den gewünschten Perspektivwechsel gebracht. Und die Eltern haben letztendlich der Therapie zugestimmt. Und auch wenn die Therapie am Ende nicht erfolgreich war, hat der gemeinsam gefundene Weg der Familie meiner Meinung nach doch geholfen, Frieden mit der Entscheidung zu schließen. Und der Fall macht deutlich, ärztliches Handeln endet eben nicht bei der Therapieempfehlung. Ärztliches Handeln beginnt oft dort, wo die Medizin an emotionale und religiöse Grenzen stößt.
Das war Vertikal, Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, der Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Diese und auch die erste Folge unseres Podcasts zum Thema Glaube und Medizin finden Sie bei ndr.de/info und auch in der ARD-Audiothek. Dankeschön fürs Zuhören, sagen heute Florian Breitmeier
und Heike Schieder.
Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.